Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass ich zur letzten Vorlesung, zum letzten Vortrag unserer Vorlesungsreihe in diesem Jahr erschienen sind. Ich habe zuvor, bevor ich Ihnen unsere heutige Referentin vorstelle, noch zwei, drei organisatorische Anmerkungen. Zunächst für all diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, der Vortrag von Herrn Professor Gamm am 6.1. war datiert, der fällt leider aus, sodass Sie also die Winterpause regulär verbringen können. Wir werden zusehen, wie wir das dann noch weiter machen. Das heißt also, am 13.1. ist dann im neuen Jahr die nächste Vorlesung mit, wie Sie dem Programm dann auch entnehmen können, von Rüdiger Zill, der Vortrag über Apatheia, Besonnenheit, Coolness. Dann noch einen weiteren Hinweis, ganz quasi frisch, druckfrisch, zur Ringvorlesung im Wintersemester, in der Philosophie im Wintersemester 2007 und 2008 ist jetzt ein Buch, ein Sammelband erschienen, Naturforschung zur Sprache gebracht. Also wenn Sie da nochmal nachlesen wollen oder sich nochmal genau damit beschäftigen wollen, sei Ihnen dieser Band empfohlen, der ist herausgegeben von Herrn Professor Nordmann und Astrid Schwarz und erschienen im Verlag Karl Aber Freiburg. Ganz frisch soweit. Ich glaube, es gehen da auch Hinweise zu dem Band noch rum gerade. Ja, ansonsten gleich Media in Res. Heute Abend spricht Frau Sonja Palfner, Dr. Sonja Palfner. Sie ist jetzt auch die Erste, die aus dem Graduiertenkolleg Topologie der Technik in dieser Ringvorlesung spricht. Sie ist Postdoktorandin dort, hat in Köln und in Berlin Politikwissenschaft, aber zuvor in Köln Regionalwissenschaft studiert, hat dann promoviert zur Brustkrebsthematik, zu Brustkrebsgenen. Der Titel auf das Buch ist jetzt mittlerweile erschienen im Juni 2009. Molekularbiologische, also Genpassagen ist der Titel, Untertitel Molekularbiologische und medizinische Praktiken im Umgang mit Brustkrebsgen, Wissen, Technologie, Diagnostik. Und dem können Sie auch schon ein Stück weit entnehmen, dass Frau Palfner sich für wissenschaftsforscherische Technik und wissenschaftsforscherische Zugänge zu bestimmten Themenkomplexen interessiert. Ihr aktuelles Thema ist eben die Klimaforschung und dort speziell die Fragestellung, wie dort E-Infrastrukturen, das taucht ja auch heute dann wieder im Vortrag auf, aufgebaut werden. Sie geht aus vom Klimaforschungszentrum in Hamburg lokal und will sich dann ansehen, wie sich dieses Gefüge sozusagen darum gebaut wird. Noch kurz zwei, also Sie versteht sich so gesehen eher als Empirikerin, geht eher induktiv vor, zumindest kann man das ihrer Arbeitsbeschreibung entnehmen. Und ich will Ihnen jetzt noch, auf zwei weitere Publikationen hinweisen. Sie hat geschrieben, ein Aufsatz Ereignis Aussage, eine empirische Studie über neue Wissensordnungen und ihre spezifischen Machtwirkungen im Zeichen der Brustkrebsgenforschung der 80er und 90er Jahre in der BRD. Das ist so eines und Sie können weitere Titel Ihrer Homepage wie auf der im Graduiertenkolleg nehmen. Ich wollte jetzt nicht wirklich unterschlagen, dass du zuvor in dem Graduiertenkolleg Geschlecht als Wissenskategorie warst in Berlin. Von dort ist sie quasi direkt nach Darmstadt gekommen als jetzt nun eine Exil-Berlinerin. Und sie hat heute einen Vortrag über E-Infrastruktur, Technik als Denkstück.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die freundliche Hinführung zu meinem Thema. Ich werde einen Werkstattbericht, glaube ich, eher vorlegen. Das heißt, ich werde nicht ins Detail gehen, wenn es um Infrastrukturaufbau beispielsweise in der Klimaforschung geht und da irgendwas vor Ihnen ausbreiten aus meiner letzten Feldforschung am Deutschen Klimarechenzentrum. Also das werde ich nicht machen, sondern es wird eher einzelne Puzzlesteine geben, die ich hier ausbreiten werde und dann hoffe, mit Ihnen gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Technik als Denkstil. Damit ist zum einen angedeutet, dass es hier nicht zuvörderst um Technik im Sinne der Maschine oder einer Apparatur geht, so wie es ja, glaube ich, auch die Veranstalter der Ringvorlesung meinen, genau darum eben erst einmal nicht. Auch wenn die Maschine und konkret bei mir der Supercomputer etwas später noch zur Sprache kommen wird. Vielmehr geht es mir heute Abend hier in erster Linie um das Befragen einer Beziehung, die zunächst vielleicht befremdlich erscheinen mag, vielleicht auch ein Unbehagen hervorruft, die Beziehung zwischen Technik und Denkstil in einer ganz spezifischen Form, nämlich Technik als Denkstil. Den wissenschaftlichen Denkstil, und hierum geht es bei Ludwig Fleck, der diesen Begriff geprägt hat, den wissenschaftlichen Denkstil, also als technisch zu bezeichnen, konterkariert, so möchte man fast sagen, das, was Fleck mit dem Begriff des Denkstils in die Waagschale geworfen hat, um die Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache verfolgen zu können, nämlich Wissenschaft als soziale Praxis zu begreifen. Ich will also diskutieren, inwieweit man den Begriff des Technischen in den Begriff des Denkstils, also in die Frage nach wissenschaftlicher Praxis quasi hineintreiben kann. Oder im Begriff der Ringvorlesung formuliert, wird nach der informellen Technisierung der Wissenschaft zu fragen sein. Ich wähle hierzu einen empirischen Gegenstand aus, oder besser gesagt ein Gefüge, mit dem ich mich seit einiger Zeit beschäftige. Und dabei handelt es sich, das ist eben auch schon gesagt worden, um sogenannte wissenschaftliche E-Infrastrukturen. Diese E-Infrastrukturen oder auch Cyber-Infrastrukturen, das ist der Begriff, der im US-amerikanischen Kontext gängig ist, diese Infrastrukturen sollen, und das ist ihr Versprechen, eine neue Form des wissenschaftlichen Arbeitens, beispielsweise in virtuellen Organisationen auf der Basis internetgestützter Dienste ermöglichen. Diese neue Wissenschaft wird dann mit dem Begriff E-Science belegt. E-Infrastrukturentwicklung ist ein heterogener Prozess. Dabei geht es in allen Fällen um die mannigfaltigen Einsätze des Digitalen in der Wissenschaft, was dann wiederum beispielsweise einhergeht mit der Festlegung und der Implementierung einheitlicher Schnittstellen zwischen Usern und Datenanbietern oder der Bereitstellung von spezifischen Workflows für die Wissenschaft. Es geht um Handhabung von verteilt liegenden Daten oder zumindest von Daten, die nicht mehr am Ort des wissenschaftlichen Arbeitens dinghaft bereitstehen, sondern sich in Datenarchiven, möglicherweise in zentralen Datenarchiven befinden. Es geht um die Entwicklung neuer Werkzeuge, Tools, Dienste für kollaboratives wissenschaftliches Arbeiten. Und es geht um ein ganz besonders wichtiges Phänomen, nämlich die Digitalisierung von Wissen, von Wissensbeständen, beispielsweise auch unter dem Schlagwort von Digital Libraries, und das enorme Wachstum an Daten. Natürlich nicht nur aufgrund der Übersetzung bestehender Corpora ins Digitale, sondern auch aufgrund der ständigen Produktion neuer Daten durch beispielsweise Modellrechnung, Simulationen. Und das sind digitale Explosionen, die sich heute im Terra- und Peta-Bereich abspielen. Und nur um das im Hinterkopf zu behalten, irgendwie 1000 Gigabyte sind ein Terabyte und 1000 Terabyte sind ein Petabyte. Und wenn man sich vorstellt, was unser Computer hat und was diese Datenarchive zur Verfügung stellen, dann sieht man da so ein bisschen die Relation. E-Infrastruktur bzw. E-Science sind keine abseitigen Gewächse der Wissenschaften, auch wenn sie eigentlich noch nicht so massiv auch an der Universität im Gespräch sind. Aber es gibt regelmäßige Konferenzen, es gibt eine Fülle von Publikationen zum Thema und vor allem gibt es massive Forschungsförderprogramme zum Aufbau solcher Infrastrukturen. Also das E ist in diesem Sinne ausgesprochen wirkungsmächtig. Eine Entwicklung ist es auch, wo man meinen könnte, sie findet nur in Bereichen statt, wo schon hochvolumig gerechnet wird, sprich in der Klimaforschung oder in der Physik. Und das ist aber nicht so, sondern es betrifft tatsächlich alle Wissenschaftsbereiche und umfasst auch die Geistes- und Sozialwissenschaften. So, mein Vorgehen für den heutigen Abend sieht wie folgt aus. In einem ersten Teil werde ich nochmal auf eine Vorstellung der Begrifflichkeiten um den Denkstil herum zur Sprache kommen. Und dann konkretisiere ich die Rede von der E-Infrastruktur. Und ich denke, hier werden sich auch einige Anschlüsse anbieten zu dem, was wir letzte Woche gehört haben zu Ubicom. Ich werde, wie gesagt, nicht ethnografisch hier irgendwas ausbreiten, werde aber zwei Beispiele nennen, damit man vielleicht ein bisschen besser verstehen kann, was E-Infrastruktur in unterschiedlichen Wissenschaftsfeldern sein kann. Das eine ist die Klimaforschung und das andere sind die Geisteswissenschaften. Und im abschließenden dritten Teil werde ich dann einige Überlegungen dazu anstellen, wie der Begriff des Technischen im Begriff des Denkstils situiert werden kann und inwieweit diese Denkbewegung für die Analyse von wissenschaftlicher Praxis in der Gegenwart von Gewicht ist. Zum ersten Teil zu Ludwig Fleck und der Lehre vom Denkstil. Der Denkstil ist das zentrale epistemische Konzept Flecks, mit dem er denselbigen gleichzeitig materialdicht entwickelnd über die Entstehung und Entwicklung wissenschaftlicher Tatsachen nachdenkt. Eine Denkbewegung, welche in den 1930er Jahren zu seiner Monographie mit eben jenem Titel Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv führte. In diesem Buch, erschienen 1935 bei Benno Schwabe in Basel, verbindet Fleck seine weiteren wissenschaftstheoretischen Überlegungen mit einer dichten Studie zur Genese des Syphilisbegriffs. Wissenschaft, so Flecks zentrale Überlegung, ist ein kollektiver Vorgang und das gewonnene Wissen ist nur aufgrund bestimmter Vorannahmen über den Gegenstand möglich. Es ist nicht unvergänglich, sondern zeichnet sich durch Diversität, Vergänglichkeit und Beweglichkeit aus. Und so nimmt es nicht Wunder, dass Fleck seine Monographie mit der Frage beginnt: Was ist eine Tatsache? Die Vorannahmen, auf denen eine wissenschaftliche Praxis baut, wiederum sind, so Fleck, nur als soziologische und historische Produkte eines Denkkollektivs verständlich. Das Denkkollektiv ist praktisch lebendig. Der Denkstil besitzt in ihm und seinen Praktiken eine Haftung. Der Denkstil materialisiert sich in den Praktiken und Stimmungen des wissenschaftlichen Denkkollektivs. Denkstilgebundene Gewohnheiten gehen in das wissenschaftliche Beobachten ein. In diesem Sinne spricht Fleck auch vom Gestaltsehen. Das heißt, ein gerichtetes Sehen auf den Gegenstand hin, der dann entsprechend zu einer Tatsache wird. Hierzu ist Erfahrenheit in dem bestimmten Denkgebiet notwendig. Nehmen Sie beispielsweise hier das Gestaltsehen einer pathogenen Mutation in einer DNA-Sequenz. Und da würden Sie jetzt erstmal sozusagen auch nur lauter farbige Linien, so ein Auf und Ab, irgendwelche Peaks sehen. Und es braucht ohne Zweifel Vorbildung, also einen zugerichteten Blick, denn sonst würde man eben nur lauter bunte Linien, aber eben keine pathogene Mutation sehen. Auch spricht Fleck vom Denkzwang des Kollektivs. Das Handbuchwissen ist eine solche Verdichtung zum Denkzwang. Der Weg des Forschens ist auch bei ihm kein geradliniger. Nicht der geniale Wissenschaftler bewegt sich und seinen Forschungsgegenstand fortschrittsstrebend auf ein Ziel hin. Vielmehr sieht Fleck im Forschenden erkennen eine Zickzacklinie, ein Hin und Her, ein Mäandern von Zufällen und Irrtümern bestimmt. Ideen entstehen im Denkverkehr des Kollektivs, im Kreisen des Gedankens. Das bedeutet keineswegs, dass nicht die Arbeit des einzelnen Forschers wichtig und zu würdigen wäre. Und doch ist es zuvörderst für Fleck das Kollektiv, welchem Entdeckungen zugeschrieben werden können. Das klingt zunächst einmal so, dass der Denkstil und das Denkkollektiv, in welchem der Denkverkehr stattfindet, irgendwie stabil sein müssen. Wobei auch hier anzumerken ist, dass Fleck durchaus schon das Kreisen des Gedankens zwischen zwei oder drei Personen als ein Denkkollektiv begreift, also nicht nur eine wissenschaftliche Community. Demgegenüber existieren eben stabile oder verhältnismäßig stabile Denkkollektive und das wiederum ist auch keine fixe Gruppe. Tatsächlich ist die Aufnahme in ein Denkkollektiv daran gebunden, dass das Individuum sich Arbeitsweisen, theoretisches Rüstzeug und so weiter aneignen und eine praktische Erfahrenheit ausbilden muss. Und dies, so Fleck, geschieht nicht ohne einen sanften Zwang. Ist also Beharrungsvermögen eine Bedingung der Möglichkeit des Denkkollektivs? So kann man sich fragen, wie es überhaupt zu Denkstiländerungen kommen kann. Und hier sieht Fleck, dass die Individuen eben nicht nur einem Denkkollektiv angehören, sondern mehreren. Sie sind die, Zitat, Vehikel des interkollektiven Denkverkehrs, Zitat Ende. Es gibt also für ihn keine Glocke, die die Wissenschaftler einschlösse. Sie sind Teil der alltäglichen Lebenswelt. Diese Gemengelage nimmt der Forscher mit in sein Labor und die Gedanken fließen in den Denkverkehr des Kollektivs ein. Dadurch ergeben sich Veränderungstendenzen. Doch erst, wenn sich der Denkzwang lockert, eröffnen sich neue Entdeckungsmöglichkeiten. Aber Fleck, und das ist wichtig, nimmt nicht nur interne Faktoren wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung zur Kenntnis. Die Blackbox weitet sich in Richtung wissenschaftsexterner Faktoren. Politische Instanzen lenken Ressourcen in bestimmte Richtungen. Und heute spricht man ja nicht nur in der Politikwissenschaft, aber dort auch buzzwordgerecht von der Governance of Science. Und es ist eben auch so im Feld der E-Infrastrukturen und der E-Science zu beobachten, dass dort von forschungspolitischer Seite massive Lenkung von Forschungsressourcen in entsprechende Richtungen praktiziert werden. Fleck nimmt an, dass solche Konjunkturen nur vor dem Hintergrund tiefgehender sozialer Bedürfnisse und Konstellationen sowie, man könnte sagen, kultureller Bilder zu erklären sind. Und in seinem Fall, also im Fall der Syphilis, die er da untersucht oder als Gegenstand betrachtet, stößt Fleck auf die, wie er es nennt, vorwissenschaftliche Idee der Syphilis als einer Lustseuche und der Wirkungsmacht solcher Ideen muss unbedingt, so sagt er, Rechnung getragen werden. Behalten wir also im Kopf. Wissenschaft ist unbedingt eine soziale Angelegenheit. Der Denkstil ist an ein temporäres und nicht fixes Kollektiv und seine Praktiken gebunden. Es gibt Zwänge des Denkens innerhalb eines Kollektivs. Es gibt Gerinnungen des Wissens, welche sich in Lehrbüchern finden, und es gibt Verhaltensweisen, welche zum Kollektiv gehören und vom Individuum angeeignet werden müssen. In dieser Umgebung des sanften Zwangs bildet das Individuum ein Erfahrensein aus, welches ihm das Gestaltsehen der wissenschaftlichen Tatsache ermöglicht. Gleichsam findet Veränderung statt, da ein Kollektiv nie völlig nach außen hin abgeschlossen ist. Die Gedanken kippen in verschiedene Richtungen, bis sich eine Tatsache verdichtet und in einem Zickzackkurs mit allen möglichen Unfällen und Katastrophen Substanz oder Wahrheit wird. Holen wir jetzt die Frage nach dem Technischen heran, das uns im Sinne der informellen Technisierung, auf welche diese Ringvorlesung zielt, eben nicht in erster Linie als dinghafte Apparatur entgegentritt, sondern irgendwie anders. Und damit komme ich zum zweiten Teil des Vortrags, zur E-Infrastruktur. In vielen Ländern und wenn auch zeitlich verzögert in der Bundesrepublik Deutschland wird seit einigen Jahren die Entwicklung und der Einsatz einer neuen Infrastruktur, eben E-Infrastruktur, einer netzbasierten Infrastruktur, einer digitally enhanced Infrastruktur für die Wissenschaft vorangetrieben. Wir erleben geradezu eine Infrastrukturkonjunktur, einen Willen zum, sagen wir, neuen Informbringen der Wissenschaft. In der Bundesrepublik Deutschland hat sich seit 2003 eine sogenannte DGRID-Initiative etabliert, um die Integration von GRID-Technologie in den Wissenschaften zu fördern. 2005 startete die ersten vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, geförderten Projekte und darunter Projekte aus der Astronomie, der Klimaforschung, der Medizin und noch ein paar weiterer wissenschaftlicher Felder, in denen viele Daten anfallen und hochvolumig gerechnet wird. Aber eben auch ein Projekt aus den Geisteswissenschaften findet sich unter dem Dach der DGRID-Initiative wieder, das sogenannte TextGRID. Einige der Projekte aus der ersten Förderphase werden weiterhin gefördert, und es ist absehbar, dass das BMBF sein Engagement in der Förderung von E-Infrastrukturen in spezifischen Wissensfeldern noch ausbauen wird in den nächsten Jahren. Diese Governance der Wissenschaft durch Infrastrukturförderung bewegt sich dabei nicht nur im Spannungsfeld zwischen kurzfristigen Förderphasen und der langen Dauer, die Infrastrukturwachstum braucht, sondern und damit zusammenhängt auch im Spannungsfeld zwischen dem Muss zur Weichenstellung im Hier und Jetzt und der Frage, wie die Infrastruktur hinreichend offen und flexibel bleibt, um wandelnden Anforderungen zukünftiger Communities gerecht werden zu können. Durch E-Infrastruktur soll eine neue Qualität der Zugriffs- und Analysemöglichkeiten sowie der kollaborativen Arbeitsweisen unabhängig von zeitlichen und geografischen Restriktionen ermöglicht werden. Und da kann man sich zunächst auch einmal fragen, wie der globale raum-zeit-enthobene Rhythmus der Wissenschaften funktionieren kann oder funktionieren soll und welche neuen Restriktionen für wen daran gekoppelt sein werden. In der Regel wird sowohl GRID-Infrastruktur als auch E-Infrastruktur, GRID-Infrastruktur wird häufig synonym verwendet, mit der Schaffung einer neuen Umgebung für eine neue Wissenschaft, und das ist dann E-Science oder auch E-Research, verbunden. Und so heißt es beispielsweise in einem Papier der Europäischen Union hierzu, ich zitiere: "The term E-Infrastructure refers to this new research environment in which all researchers, whether working in the context of their home institutions or in national or multinational scientific initiatives, have shared access to unique or distributed scientific facilities, including data, instruments, computing and communication, regardless of their type and location in the world." Die Technik, transparent versunken, soll den Wissenschaftler nicht mehr unnötig belasten. Transparenz bedeutet hier, dass der User im Grunde Technik nicht erleben soll, als mühevolles, störendes und als etwas, in das er zusätzlich Arbeit investieren muss. It should be like magic. Während die Sichtbarmachung im technischen Bild als zentrale Praxis der Wissenschaften gilt, soll das Technische gleichzeitig unsichtbar sein. Eine paradoxe Situation. So soll der Forschende sich auf sein Kerngeschäft besinnen können, die Produktion von neuem Wissen. Auch soll der Wissenschaftler davon abgehalten werden, Dinge machen zu müssen, die an anderer Stelle schon einmal gemacht worden sind. Beispielsweise Daten erheben, Verfahren ausbauen und so weiter und so fort. Diese Ineffizienz wird in einer funktionierenden E-Infrastruktur, so das Versprechen, behoben. Und ich zitiere aus dem Rahmenprogramm zur DGRID-Initiative 2004. Mit dem Übergang zur gemeinsamen Entwicklung und Bereitstellung von Ressourcen, insbesondere Verfahren und Daten, verschiebt sich zugleich die Wertschöpfung in der Wissenschaft. Es kann erreicht werden, dass ein abnehmender Teil der wissenschaftlichen Arbeit der Erzeugung von Daten und Verfahren gewidmet wird, die bereits an einem anderen Ort vorhanden sind. Damit werden Kräfte für die Gewinnung neuer Erkenntnisse frei. Die Wissenschafts- und Technikforschung kann an solchen Zitaten nun einsetzen und beispielsweise fragen, was für eine Wissenschaft wird hier aufgerufen und was sind das für Bedingungen der Möglichkeit für die Gewinnung neuer Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit E-Infrastruktur und E-Science ins Spiel geraten. Und dazu nur eine Anmerkung. Natürlich geht es nicht darum, dass ständig das Rad neu erfunden werden müsste, Das wäre natürlich die falsche Fährte. Doch muss man natürlich auch fragen dürfen, was Wissenschaft ist und vor allen Dingen auch, was für Annahmen den Äußerungen über Wissenschaft, was sie machen soll und eben auch, was nicht zugrunde liegen. Ich brauche wohl nicht zu betonen, dass die Literatur zum Thema E-Science Versprechen streut. Und es sind natürlich auch nicht nur Versprechen, also das haben wir letzte Woche auch gehört, bei Ubicom, es gibt da unterschiedliche Stadien, also das heißt, es gibt durchaus auch Prototypen, es wird praktiziert und es ist aber natürlich auch immer ein Feld wie beispielsweise die Gentechnologie, das massiv mit diesen Versprechen ausgestattet ist. Nun sind die Versprechen weder in Gänze das, was ist, noch in Gänze das, was sein wird. Und doch besitzen sie eine gewisse Schwere und Wirkungsmächtigkeit, auch wenn am Ende nicht das herauskommt, was mal versprochen wurde. Und das kennt man ja auch aus der Gentechnologie, dass diese Versprechen, die gemacht wurden, sich nicht als wahr beinhaltet oder bewahrheitet haben, beziehungsweise dass es alle möglichen Irrungen und Wirrungen geben musste. Vielleicht kann man das auch mit Fleck sehen, bis dann bestimmte Dinge zustande kamen und andere eben nicht, die aber ursprünglich mal versprochen worden waren. Die Versprechen im Zusammenhang mit E-Infrastruktur sind groß. The outcome from such an undertaking is clear and substantial. New, faster, better and different science than has been possible before. Neue Forschungsfragen und neue Ergebnisse dank neuer technischer Möglichkeiten der Verdatung, Bearbeitung und Kollaboration. Eine neue, eine bessere Wissenschaft. Ich will jetzt zwei Beispiele aus dem Bereich der Infrastrukturentwicklung zur Illustration skizzieren. Zum ersten zur Klimaforschung. Und dazu ist zu sagen, dass die Programme, die ich jetzt skizziere, Programme sind, die unter dem BMBF der DGRID-Initiative gefördert wurden. Natürlich E-Infrastruktur, was viel weiteres ist, weil jetzt einmal, um es verständlich zu machen, kann man sich jetzt erstmal darauf fokussieren und Ihnen will ich erstmal jetzt an den zwei Beispielen Klimaforschung und Geisteswissenschaften zeigen, was unter dem Programm der DGRID-Initiative darunter überhaupt verstanden wird. Das C3-Grid ist ein Collaborative Climate Data and Processing Grid für die deutsche Erdsystemforschung. In diesem komplexen Forschungsfeld bestehe, so die Rede, ein Bedarf an einer neuen E-Infrastruktur, um die wissenschaftliche Analyse von hochvolumigen Erdsystemmodell- und Beobachtungsdaten effektiv zu betreiben. In der Klimaforschung existieren sowohl verteilte Daten an unterschiedlichen Standorten der Klimawissenschaften als auch zentralisierte Daten, eben vor allem am Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg, wo eines der weltweit größten Datenarchive für die Klimawissenschaften in Betrieb ist und wo beispielsweise auch für das IPCC gerechnet wird. Und nur um eine Vorstellung davon zu bekommen, was so Supercomputing in Geldwert bedeutet, sei hier eine Zahl genannt. Der neue Computer, der eben vor ein paar Wochen offiziell in Betrieb genommen wurde, in Hamburg kostet 35 Millionen Euro. Und diese Dinger, diese Supercomputer, sind in der Regel nach 5 Jahren austauschbar. Also das heißt, wenn die Wissenschaftler da up-to-date sein wollen, dann müssen sie in relativ kurzen Zeitabständen ihre Computer durch neu ersetzen. Klimadaten sind heterogen, das habe ich schon gesagt. Es gibt eben Beobachtungsdaten verschiedener Art und eben natürlich Daten aus den Modellrechnungen. Und das Wachstum an Daten in dieser Wissenschaftskultur ist enorm. Entsprechend muss eine Infrastruktur gebildet werden, welche die Verwaltung, Verteilung und Bearbeitung der Daten sinnvoll zulässt. Das C3-Grid ist genau dazu gedacht, eben den Workflow der Wissenschaftler zu unterstützen und eine kollaborative Umgebung auf der Basis von Grid-Konzepten und Technologien zu schaffen. Hierzu wurde im Rahmen des C3-Grid beispielsweise eine Grid-Middleware entwickelt, um dem Nutzer die Daten einheitlich über ein Portal zur Verfügung zu stellen. Soweit nur der kurze Ausblick auf das C3-Grid. Ich komme zum TextGrid, dem Grid für die Geisteswissenschaften. Das TextGrid als Teil der DGRID-Initiative ist 2006 offiziell gestartet. Es ist das einzige Projekt aus den Geisteswissenschaften innerhalb des DGRID. Mögliche Erklärungen für den verspäteten Einstieg könnten, so heißt es in einem Aufsatz von Andreas Aschenbrenner und seinen Kollegen in Zitat, unterschiedlichen Anforderungen, Methoden, Zielen und auch in der unterschiedlichen Forschungskultur liegen. Zitat Ende. Trotz Verspätung formiert sich seit einigen Jahren innerhalb der Geisteswissenschaften etwas, das als E-Humanities bezeichnet wird. Argumentiert wird zum einen, dass es auch in den Geisteswissenschaften mittlerweile um große Datenmengen, eine Datenrevolution gehe, die allein mit traditionellen Methoden und ohne Zuhilfenahme der modernen Informatik nicht bewältigt werden können. Betont wird hier die Heterogenität der Daten und ihre andere Qualität im Vergleich zu naturwissenschaftlichen Daten. Sie seien unvollständig, mathematisch nicht definierbar etc. Insbesondere findet man eine Erzählung zum Wandel der Geisteswissenschaften durch E-Infrastruktur, die wie folgt funktioniert. Der gemeine Philologe arbeite alleine. Die Einzelleistung des Geisteswissenschaftlers, das isolierte Arbeiten, sei jedoch insofern problematisch, als dass, wie im Falle des möglicherweise langjährigen Editierens, Ressourcen verschwendet und Forschungsergebnisse der wissenschaftlichen Gemeinschaft vorenthalten würden. Und dieses Bild ist natürlich insofern interessant, weil hier fortschrittslogisch eine spezifische Vergangenheit von Wissenschaft produziert wird und ein spezifisches Bild eines Wissenschaftlers. Mit Fleck im Gepäck müssten wir nun aber sagen, dass es diesen Menschen alleine und im Elfenbeinturm in der Form natürlich nie gegeben hat. Und entgegen diesem alten Arbeitsstil greife der Wissenschaftler der Zukunft von einem beliebigen Ort der Welt, natürlich vorausgesetzt, der Zugang ist vorhanden, auf seine virtuelle Umgebung, Forschungsdaten und Tools zu, stehe weltweit mit Kollegen in flexiblen Netzwerken in Verbindung und könne on the fly auf aktuellste Entwicklungen reagieren und neueste Erkenntnisse in seine Arbeit integrieren. Schneller und spontaner Austausch steigere die Effizienz und Qualität wissenschaftlichen Arbeitens. Ich zitiere, zusammenfassend lässt sich sagen, dass dezentrale und kollaborative Arbeitsweisen immer dann sinnvoll anwendbar sind, wo Aspekte der Bereitstellung, Erschließung und Kommentierung von Primärquellen zum Tragen kommen und wo Massendaten bearbeitet werden müssen. Die Fülle und Vielfalt unseres kulturellen Erbes sowie die Anforderungen bei dessen Bewahrung, Erschließung und Erforschung machen demnach eine neue wissenschaftliche Kultur der Zusammenarbeit sowie den Einsatz von Spitzentechnologie nicht allein wünschenswert, sondern dringend erforderlich. Zitat Ende. Und vieles wäre detailanalytisch natürlich jetzt zu diesen beiden Infrastrukturentwicklungen zu sagen, insbesondere im Hinblick auf die Unterschiede, Ähnlichkeiten und Synergien zwischen den beiden Feldern, zumal beide natürlich in sich wiederum extrem heterogen sind. Ein systematischer Vergleich steht hierzu allerdings noch aus. Infrastruktur ist, wie hoffentlich deutlich wurde, nicht auf die dinghaften Apparaturen zu reduzieren. Die Umgestaltung der Wissenschaft im Begriff des Digitalen könnte vielleicht als informelle Technisierung qualifiziert werden, E-Infrastruktur als eine spezifische Konstellation der sozialen Formung von Wissenschaft. Und ich komme damit zu einer Zusammenführung, wobei ich einen kurzen Schlenker dazwischen schieben will. Infrastruktur schließt Geräte, Computer ein. Auch wenn sich im Zeichen des Digitalen die Substanzen aufzulösen scheinen und Grid Computing oder Cloud Computing stehen für dieses Vergessenmachen des Stofflichen, so finde ich, sollte man doch bedenken, dass irgendwo da draußen die Rechner stehen und betrieben werden müssen. Und kaum jemand macht sich Gedanken, dass digitales Wachstum beispielsweise auch eine Menge Energie kostet. Vor allem scheint mir ein Ort völlig aus dem Blick zu fallen, der Ort, an dem die Daten wohnen, die Rechner und ihre Hüllen, die Rechenzentren. Es ist nicht so, dass erst mit der Bewilligung der Förderung der C3-Grid-Infrastruktur, so E-Infrastruktur, geboren worden wäre. Das Deutsche Klimarechenzentrum, gleichzeitig Archiv und Ort des Rechnens, ist in der E-Infrastrukturentwicklung der Klimaforschung vielleicht der zentrale Akteur. Im DKZ fallen die Produktion von Daten und ihre Archivierung zusammen. Und auch für die E-Humanities finden sich Hinweise auf die Bedeutung der Speicherorte als Knotenpunkte der E-Infrastrukturentwicklung. Ich zitiere: Bibliotheken und Archive kann in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle zukommen. Einerseits bieten sie mit ihren Beständen den Ausgangspunkt wissenschaftlicher Beschäftigung. Andererseits können sie durch Bereitstellen weiterer Forschungsinfrastruktur zu einem zentralen Knotenpunkt der vernetzten Wissenschaftslandschaft werden. Damit ist meines Erachtens jener Ort identifiziert, welcher möglicherweise ähnlich wirkungsmächtig ist wie bei Foucault die Klinik. Und das ist eine Hypothese, wenn auch sehr tastend, und wir können darüber gerne diskutieren. Und was meine ich damit? In der Geburt der Klinik analysiert Foucault den Diskurswandel der medizinischen Wissenschaftspraktiken an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in seiner Gesamtstruktur anhand der Klinik. Und ich zitiere Foucault: Indessen verdankt die Klinik ihre wirkliche Bedeutung der Tatsache, dass sie eine grundlegende Reorganisation nicht nur der medizinischen Erkenntnisse, sondern überhaupt der Möglichkeit des Diskurses über die Krankheit ist. Zitat Ende. Die Klinik ist demnach nicht irgendeine beliebige Institution, ein beliebiger Ort. Und auf mein Forschungsfeld übertragen könnte man jetzt vielleicht sagen, dass Rechenzentren Versammlungsorte diskursiver und nicht diskursiver Praktiken sind, die etwas umgestalten. Sie bilden vielleicht das Interface zwischen Infrastruktur und Wissenschaft, wenn nicht sogar das Rechenzentrum dafür steht, dass diese beiden Pole zusammenfallen. Gleichzeitig werden sie sozusagen erst in der Versammlung hervorgebracht. Oder anders gesagt und mit Foucault gesprochen, das Erscheinen historischer Fakten, sagen wir also des Supercomputers, und das System der Reorganisation dessen, was sichtbar und sagbar ist, sagen wir beispielsweise in der Klimaforschung, sind identisch. Technik als Denkstil. Gehen wir nun am Ende des Vortrags zum Denkstil zurück. Fleck hat diesen Begriff geprägt, um die soziale Praxis des Hervorbringens wissenschaftlicher Tatsachen in einem Denkkollektiv zu beschreiben. Etwas Neues entsteht im Denkverkehr der Beteiligten, nicht geradlinig. Wissenschaft ist ein Tasten und Tappen. Das Denkkollektiv ist die soziale Bedingtheit jeden Erkennens, wie es bei Fleck heißt. Und das Kreisen des Gedankens ist nichts nebulös Abgehobenes im Raum, sondern immer soziale Praxis. Fleck hat am Beispiel der Syphilis materialdicht beschrieben, dass Wissenschaft eine bewegte Assemblage von Menschen und Dingen ist. Wissen wird im Kreisen des Gedankens modifiziert, und es braucht bei aller Fluidität des Tatsachewerdens ein Erfahrensein, damit sich die Tatsache im Gestaltsehen des Denkkollektivs verdichten kann. Nun ist Technik Denkstil. Und da sträubt sich natürlich zunächst einmal etwas, vielleicht ein erster Impuls. Nein, Wissenschaft ist nicht Technik. Vielleicht ist es auch ein Paradox von Technik als Denkstil zu sprechen, ein Paradox, also ein Neben der anerkannten Lehre. Wir können sagen, Technik ist Bestandteil von wissenschaftlicher Praxis, klar, mehr oder weniger mit kostenspieligen Apparaturen verbunden. Man kann von technischen Bedingungen sprechen, technischen Bedingungen, so wie es beispielsweise Hans-Jörg Reinberger fasst, sind dabei keineswegs einfach der Wissenschaft unterzuordnen. Technik ist gegenüber der wissenschaftlichen Erkenntnis also nie stumm oder neutral. Im Gegenteil, technische Bedingungen bestimmen das Möglichkeitsfeld für die wissenschaftliche Praxis und insofern sind sie dem, Reinberger nennt es, epistemischen Ding, also dem Gegenstand der Forschung, nicht nur äußerlich. Hier stellen technische Bedingungen eine Art Rahmung und gleichsam Bedingung der Möglichkeit für das Werden eines epistemischen Objekts dar. Technik begrenzt hier, sie setzt uns etwas vor, sie fließt auch in hohem Maß in die Dinge ein, die unsere Forschungsobjekte sind, sie bestimmt unser Handeln. Aber ist sie Denkstil? Nein, Wissenschaft ist nicht Technik und sie darf es auch nicht sein. Und wir erinnern uns an das Versprechen im Kontext von der Infrastruktur. Wissenschaftler sollen eben nicht sich mit Technik rumschlagen müssen. Technik soll helfen, aber nicht stören. Sie soll transparent sein. Und das erinnert natürlich auch wieder an den Vortrag der letzten Woche, die Vorstellung davon, dass Technik Unsichtbarkeit bedeutet, dass man vielleicht von sowas wie einem Verschwinden sprechen kann. Und da stellt sich dann die Frage, welcher Traum wird hier geträumt? Wovon soll in der Produktion von Wissen abgesehen werden? Was eben wird als Wissenschaft begriffen, wenn Wissenschaftler auf der einen Seite verdatet arbeiten sollen und gleichzeitig für sowas wie ein digitales Analphabetentum plädiert wird? Denn das bedeutet Unsichtbarkeit hier auch. Es geht nicht nur darum, dass die Technik verschwindet in der Arbeit oder die Operationen möglichst smooth vonstatten gehen sollen. Es geht auch darum, dass das Nichtverstehen des Digitalen quasi konsequent in einem inneren Ausschluss praktiziert wird. Unmündigkeit wird somit zu einem Status quo erklärt und es stellt sich dringend die Frage dann nach den zugrunde liegenden Prämissen über das User-Subjekt, den Wissenschaftler. Technik als Denkstil könnte hier heißen, dass ein bestimmtes Informbringen des Wissenschaftlers und seines Gefüges passiert. Nur eine Randbemerkung, wenn in der E-Infrastruktur Literatur die Rede ist von den Kernaufgaben der Wissenschaft, dann wird beispielsweise nicht thematisiert, dass Wissenschaft heute auch sehr viel mit Management zu tun hat. Und das beispielsweise taucht nicht im Kontext der Infrastrukturdiskussionen auf, wo man sich ja auch fragen könnte, gehört das zur Kernaufgabe der Wissenschaft, Management zu betreiben, wenn es doch eigentlich darum gehen soll, neues Wissen zu generieren. Doch zurück zum Informbringen. In diesem Zusammenhang könnte man jene Merkmale anführen, die für einen, Klammer auf, technischen Wandel der Produktion von Wissen stehen. Und da werden ja in der Regel einige genannt. Ich nehme nur drei heraus. Zum einen ist das problemorientiertes Forschen, was genannt wird immer im Gegensatz zur sogenannten Grundlagenforschung. Dann natürlich darf nie fehlen Inter- oder Transdisziplinarität als spezifische arbeitsteilige Organisationsform von Forschung. Und in dieser Inter- oder Transdisziplinarität wiederum wandern die Menschen und Dinge und das Wissen in mehr oder weniger globalen Netzen mit dem Ziel, wissenschaftliches Kapital zu vermehren, sei es in der Form eben von Produkten oder in der Form von hoffnungsvollen Neuanträgen zum Zwecke der Drittmittelakquise. Und diese Punkte sind uns allen gut bekannt. Und im Übrigen finden wir diese Aspekte ja nun auch bei Fleck. Syphilis-Forschung war problemorientiert, sie war interdisziplinär und in ihr gab es ein reges Treiben menschlicher und nichtmenschlicher Akteure. Soll heißen, zunächst einmal Inter- oder Transdisziplinarität sind keine neuen Erscheinungen und eher gilt die Frage, was die spezifische Qualität und Praxis zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einem spezifischen Zusammenhang ausmacht. Und irgendwie wird man hier jetzt den Eindruck nicht los, dass das Kreisen des Gedankens, dieses schwankende Hin und Her, das Fleck beschreibt, gerade das ist, was man mit der E-Infrastruktur oder in der E-Infrastruktur loswerden will, was lästig ist und Zeit raubt. Und jetzt tauchen diese Begriffe im Zusammenhang mit E-Science erneut auf, eben unter digitalen Vorzeichen. Es ist die Rede von einer Virtualisierung von Organisationen im Sinne dynamischer und temporärer Einheiten, die interdisziplinäres Arbeiten fördern. Es ist die Rede von Kooperationsformen, die flexibilisiert werden, und von Ressourcen, auf die eben zeit- und ortsunabhängig zugegriffen werden kann. Community-angepasste Dienste werden bereitgestellt, um effizient wissenschaftliche Erkenntnisse zu produzieren. Ich will damit nicht sagen, dass alles immer schon war und dass also E-Science nichts Neues unter der Sonne darstellt. Aber genauso hüte ich mich vor der großen Rede des Paradigmenwechsels, denn was genau das Alte oder was das Revolutionäre von E-Infrastruktur ist, das muss man im besten Falle empirisch genauer untersuchen. Interdisziplinarität, Kollaboration und ähnliche Begrifflichkeiten können hierbei also nicht als feste Kategorien vorausgesetzt werden oder anders formuliert. Die Praktiken eines Wissenschaftsfeldes oder eines Denkkollektivs sollen nicht mittels diverser Begriffsklatschen, wie es Wolf-Dieter Nahr einmal formuliert hat, vorschnell totgeschlagen werden. Technik als Denkstil könnte hier heißen, dass informell technisiert, und ich zitiere hier Dietmar Kamper, also dass informell technisiert soziale Tatsachen, Prozesse und Zustände, die von sich her einen Hang zur Paradoxie haben, Zitat Ende, in eine Form gepasst werden, die gleichsam zum Inhalt wird. Die Frage nach Technik als Denkstil zu stellen, ist kaum an den Gegenstand der Infrastruktur gebunden. Aber die E-Infrastruktur-Konjunktur reizt meines Erachtens dazu an, nach der Praxis von Wissenschaften neu zu fragen. Und insbesondere, darauf kam ich schon zu sprechen, die Frage nach dem Verhältnis zwischen Form und Inhalt, zwischen Infrastruktur und Wissenschaft drängt sich auf. Wie ist diese Relation gestaltet? Muss man davon ausgehen, dass das Verhältnis zwischen Infrastruktur und Wissenschaft neu geordnet wird, dass vielleicht sogar eine Entdifferenzierung, eine digital getriebene Auflösung stattfindet, dass quasi Infrastruktur und Wissenschaft zusammenfallen. Es ist jetzt möglicherweise ein guter Zeitpunkt, um Diskussionen ähnlich derer, die sich um E-Learning entfaltet haben, einzusetzen. Denn auch beim E-Learning ging und geht es keineswegs nur um den Einsatz des Internets oder diverser Web 2.0-Applikationen in der Lehre. E-Learning brachte plötzlich Fragen an Lehre und Lernen aufs Tableau. Wie wird gelernt? Was wollen wir vermitteln? Wie kann man Seminarideen sinnvoll mit E-Learning umsetzen? Und ich bin auch der Überzeugung, dass sich im Kontext von E-Infrastruktur und E-Science dieses Möglichkeitsfenster zum Fragen öffnet. Die Frage ist allerdings auch, ob die Diskussionen im Moment des Aufkommens liquidiert werden oder ob sozusagen die institutionelle Verfasstheit bereitgestellt wird, in der wir diese Fragen gemeinsam diskutieren können, was E-Infrastruktur in der Wissenschaft sein kann und sein soll. Dankeschön und frohe Weihnachten.